Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil.
Einfach Weltspitzenklasse.
Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
Darauf habe ich gewartet.
Und hier sind eure Gastgeber, der Batti.
Wer ist das?
Und Alexander Schindler.
Das halte ich nicht aus.
Folge Nummer 11. Hallihallo, Frank.
Hi Alex, moin und grüß Gott zusammen.
Ja, und nach langer Zeit machen wir heute mal wieder was gemeinsam. Wir haben heute einen tollen Gast wieder und er war auch, ja, kann man schon sagen, so ein bisschen Teil der moderneren Fernsehgeschichte, denn er war einer der Hauptprotagonisten eines Senders, der insbesondere in den 2000er, in den Nullerjahren, wie man so schön sagt, immer wieder für Furore gesorgt hat. Es geht heute um den Fernsehsender 9 Live, um die Geschichten darum, aber hauptsächlich um ihn, Max Schradin.
Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. mail@fernsehschatztruhe.de.
Max Schradin ist Schauspieler und Fernsehmoderator. Erste Fernseherfahrungen sammelte er als Moderator beim Reiseverkaufssender Sonnenklar TV, ehe er 2004 zum Glücksspiel- und Call-in-TV-Sender 9 Live wechselte. Im Rahmen dieser Produktion entstanden für die Sender der gesamten 7-1 Media Group unzählige Sendeminuten an TV-Live-Quiz. Für negatives Aufsehen sorgte er, als er während einer Live-Sendung den Moderator eines konkurrierenden Senders als pädophil bezeichnete. Nach der Einstellung des Senders 9 Live war er als Präsentator im Teleshopping-Sender Channel 21 sowie seit 2014 als Moderator beim Auktionssender 123 TV tätig. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Max Schradin.
Herzlich willkommen heute in der Fernsehschatztruhe Max Schradin. Hallo!
Ich grüße euch. Servus!
Die allerersten Fernseherinnerungen als Kind. Was waren da deine Helden?
Also ich glaube, ein Colt für alle Fälle. Und das A-Team und Knight Rider. Das war so meine 80er, späten 80er Zeiten.
Bist ein Serientyp der 80er gewesen?
Ja, wenn dann schon. Also wenn dann, ja. Wenn dann Serientyp.
Gab es auch diese Abende, wo du wusstest, okay, wenn diese oder jene Sendung läuft, dann darf ich auch ein bisschen länger wach bleiben. Gab es diese Sendung?
Es gab Wetten, dass samstags, da ging immer die Post ab bis zum Ende. Und wenn der liebe Thomas Gottschalk überzogen hat, bis zum Ende, das war ja auch 6 nach 7, 8 nach, da war noch ein ganz kleines Kind, ich bin noch jung. Und eventuell Schwarzwaldklinik durfte ich mal schauen, wenn es nicht ganz so spannend war. Und da durfte man auch mal länger aufbleiben oder natürlich beim Live-Fußballspiel.
Welchem Verein warst du zugetan?
Früher Eintracht Frankfurt und irgendwann hat es mich genervt, dass sie immer auf den Sack bekommen haben und dann bin ich zum FC Bayern München rumgeswitcht, damit ich auch mal ein bisschen was zu feiern habe.
Da kann man nichts falsch machen.
Nee, kann man nichts falsch machen. Da gewinnst du, Samstag ist der Tag gerettet, in den meisten Fällen zumindest. Und wenn du andere Vereine nimmst, musst du ja jedes Mal tot ärgern.
Als Nemberger kann ich das nicht so sagen.
Wobei ich ja sagen muss, Max ist ja im Raum Frankfurt aufgewachsen. Durfte man denn offiziell auch sagen, dass man Bayern-Fan ist?
Natürlich. Als ich damals im G-Block war, noch mit Weste im alten Waldstadion, dann war ich natürlich noch Eintracht-Fan, aber dann irgendwann bin ich geswitcht und dann bin ich auch nicht mehr ins Stadion.
Gab es denn auch da schon irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, ja, support die Kamera, würdest du mich durchaus sehen, hätte ich durchaus Bock zu?
Nee, also ich war im Stadion auf dem Zaun gestanden und habe mich umgedreht und habe die Ränge hochgebrüllt, irgendwelche Schlachtrufe, das habe ich schon mal gemacht mit 14 oder 15 und danach habe ich mir gedacht, was hast du denn da gerade gemacht? 1000, 2000, 3000 Menschen vor dir in den Block und du lehrst irgendwas da rein und das Volk hat auch noch mitgemacht. Also da war ich relativ entspannt, also das war mir scheißegal. Und dass ich irgendwie fernsehmäßig was vor der Kamera mache, kam relativ spät erst. Also da war ich schon mit dem Abitur fast fertig.
Genau, dann gab es ja ein Praktikum in der Redaktion von Arabella.
Ihr seid informiert.
Ja, aber natürlich, denn das Lustige ist, wir beide waren mal zusammen in einer Sendung von Arabella. Und zwar, ich wusste, das war 99, und zwar hieß diese Sendung Arabellas Macho contra Zickenshow. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir beide waren Kandidat bei Arabella.
Ach du Scheiße.
Und wir
Das war
haben
mein
ein,
erster Fernsehauftritt.
siehst du, und wir beide haben sogar einen Außendreh gehabt. Wir wurden nämlich im Fitnessstudio gefilmt, für den Einspieler,
Erinnere
den es
mich.
da gab. Ja, und ich
Und das
weiß
warst
noch,
du, oder was?
das war ich, war leicht untersetzt, auch speckig genannt, und stand neben Max Radin und dachte so, super, ich muss jetzt hier oben ohne vor der ProSieben-Kamera posieren. Und das war mir durchaus unangenehm. Ich
Jetzt
weiß noch,
ein
als,
Moment, ein
ja.
Moment. Wer war jetzt der Spießer und wer war der Macho von euch beiden?
Ja, Max, möchtest du da
Also
was zu sagen?
ich war schon eher der Spießer, möchte ich sagen.
Ja,
Aber ich glaube, ProSieben hat sich für den Macho eingekauft damals.
ja. Genau, und das waren irgendwelche komischen Spielchen, die wir da mit den Mädels. Es war ja ein Dreierteam aus Mädels und Jungs. Und ich weiß noch, der Gewinn am Ende war eine große Champagnerflasche. Und ich weiß auch
Trubel.
gar nicht mehr, ob wir Jungs gewonnen haben, keine Ahnung.
Also
Aber
ich habe auf
da.
jeden Fall nicht gewonnen, das weiß ich.
Okay. Und das war eine Zeit, wo du schon in der Redaktion warst, ne?
Es war vorher. Also das war so mein erstes Ding. Und danach, da habe ich mir gedacht, das ging über einen Teletext irgendwie. Ich hatte da mal mich für irgendwas mal damals beworben bei Arabella, aber für irgendein anderes Thema, ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat die Redaktion angerufen und gesagt, hier für das Thema, für das du dich da beworben hast, das haben wir nicht, aber hast du Bock auf so eine Show? Und dann war ich natürlich extrem naiv. Heute weiß ich natürlich, wie der Hase läuft, aber damals für eine Show, was denn für ein Ja, cool und so. Und dann wird das natürlich alles geschnitten, so wie sie es haben wollen. Und dann gibt es dann natürlich zwei Seiten, den Deppen und den Spast und den coolen und den nicht so coolen. Und dann wurde sie dann natürlich in die Ecke gesetzt, die der Sender haben wollte. Aber wir haben das ganz gut gemanagt, so. Das war dann halt eine Show, es hat sich so ernst genommen und dann ist das gelaufen, es war so ganz cool. Und dann habe ich gesagt, ach so, beim Fernsehen arbeiten ist eigentlich ganz cool, weil ich hatte damals so diese ganzen Studio-Dinger da gesehen, wer irgendwie wie arbeitet. Und danach erst, 8 Wochen, also 2, 3, 4 Monate später, bin ich dann erst bei Arabella eingestiegen in der Redaktion.
Ich meine auch, du hast auch Warm-up oder irgendwas auch gemacht in der Zeit,
Genau,
oder?
genau, genau.
Ja.
Ich war 3 Monate in der Redaktion bei Arabella für ein Praktikum für 3 Monate und habe dann aber gemerkt, das ist ja gar nicht so meins, so Schreibtisch und irgendwelche Sachen sich ausdenken und Gäste einladen und habe natürlich dann auch den Warm-upper gesehen und dann habe ich mir gedacht, das kannst du ja viel besser. Also das ist ja, ich meine, das ist ja nicht witzig, was die da machen. Und dann habe ich gesagt, damit zu dieser Agentur und habe gesagt, hier, pass mal auf, ich kann das, glaube ich auch. Und dann haben die gesagt, ja, das sagen sie immer alle. Und dann haben sie gesagt, ja, gib mir doch mal eine Sendung. Nö. Und dann war es wieder, dann war ich wieder draußen. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert und bin dann wieder hin. Dann hat diese Firma gewechselt, die die Warm-Upper gestellt haben. Und bin dann da reingerutscht und habe es wieder erwartend gut gemacht. Und da ist es ja wichtig, einfach, dass die Zuschauer gut drauf sind, dass du die Vormoderation so ein bisschen machst und wenn dann die Arabella reinkommt oder damals auch Türk und Sonja Kraus und Alexander Matzer und da, ich habe ja viel in München abgedeckt, so an Warm-up. Barbara Schöneberger fürs ZDF, dann gab es, was war denn noch, Sebastian Deile hat mal irgend so eine Quiz, eine
Quizfeier,
gemacht.
Ja.
Also alles Formate, die heute mit brachialer Wucht an die Wand klatschen würden, weil sie unfassbar langweilig sind, sind damals sehr erfolgreich gewesen, man glaubt es kaum. Und da habe ich das ganze Warm-up gemacht. Ja, und das habe ich jahrelang gemacht. Und habe da parallel Schauspiel studiert und habe mir damit so ein bisschen das Schauspielstudium finanziert. Und bin darüber, weil ich dann natürlich so ein bisschen Fernsehen, das war so 2002, 2001, 2000, 2001, 2002, 2003. Und dann ging aber schon das Casting los, als ich ein Warm-up gemacht habe, damals für 9 Live. Ja.
Okay, Sonnenklar TV hast du noch vorher gemacht, glaube ich, ne?
Genau, Sonnenklar TV war vorher, aber nur ein Jahr oder eineinhalb. Und da war aber Sonnenklar TV, hat schon zu 9 Live gehört, Olbia Travel damals. Und da habe ich dann diese Quizdinger gemacht bei Sonnenklar TV und bin dann von Sonnenklar TV zu 9 Live gekommen.
Wir werden gleich noch ein bisschen über 9 Live sprechen, aber eine Frage noch zur Warm-up-Zeit. Frank hat ja am Anfang gefragt, wo denn so dieser Funke kam oder Funke übersprang, dass du zum Fernsehen wolltest. Was war dann der ausschlaggebende Punkt? Wirklich da auf der Bühne zu stehen als Warm-Upper weil man, da ist man ja eigentlich Moderator, Showmaster, Entertainer. Wo kam dann diese Lust her, zum Fernsehen zu gehen?
Also das war, glaube ich, ein schleichender Prozess. Das hat sich nicht so, boah, jetzt, das ist es. Sondern dann hast du Regiebesprechungen, dann bist du mit Arabella zusammen und gehst kurz das durch, was ungefähr drankommen wird in der Sendung. Und das fand ich schon spannend irgendwie. Und wenn du dann das erste Mal so ins Studio kommst und hinter dieser Auftrittstür stehst und den Knopf drückst und dann sind dann 250 Zuschauer, die dann irgendwie klatschen und ausflippen, du kommst dann runter. In dem Moment, wo sie dich sehen, verstummt natürlich alles, weil du natürlich nicht die Arabella bist. Aber das, das hat mir schon Spaß gemacht. Und so ein bisschen Interaktion mit Menschen, das fand ich immer geil. Und egal, ob es per Telefon war, wie später dann, oder so direkt von der Bühne aus, sowas fand ich immer cool. Ich war auch Klassensprecher und Schulsprecher und habe mich vor eine Mannschaft gestellt und habe gesagt, welche Richtung wir jetzt einschlagen, ob die jetzt richtig war oder falsch.
Du konntest reden, man traute dir zu reden quasi.
Ja, also ich konnte Sachen zumindest rüberbringen und vermitteln, sagen wir es mal so. Und das war ein schleichender Prozess. Ich fand das dann irgendwie cool und habe gedacht, das ist eigentlich genau deins. Wenig Anstrengung, viel Ertrag.
Du hast gerade gesagt, das Thema Schauspiel war eine Zeit lang ein Thema. Das heißt, du hättest dir auch was in dem Bereich vorstellen können oder hast du das genutzt, um in der Moderation dich zu professionalisieren und freier zu sein?
Genau, das Zweite. Also am Anfang war es so, dass ich gedacht habe, so ja, das ist vielleicht was so von der Basis her, weil du ja sehr, sehr viel mitbekommst in so einem Schauspielstudium. Das kann auf jeden Fall nicht unnütz sein. Als ich dann aber gemerkt habe, während dem Studium, dass du auch echt Ballett machen musst, Eurythmie, du musst Stühle und Bäume tanzen und so, boah, dann habe ich mir gedacht, so, buiuiuiui, dann musst du lateinamerikanische Tänze machen, dann musst du Salsa und den ganzen, und da bin ich auf jeden Fall raus.
Hört sich ja direkt nach Arbeit an.
Ja, das, und dann musst du diese gelben Reklamhefte, da musst du 25 Stück Stories auswendig lernen, Goethe, Schiller,
ganz
böses Zeug und warten auf Godot, ich weiß noch wie heute, und das ist nicht so meins gewesen. Ich habe dann gemerkt, das ist nicht so meins und habe dann das Grundstudium gemacht und habe dann aber gesagt, ich gehe lieber zum Fernsehen. Und das war ja da auf der Bühne, wenn ich gesagt habe, ich gehe zum Fernsehen, so, das war ja da, war ja verpönt. Hier ist das, Maria. Fernsehen und Theater ist ja ganz große Diskrepanz. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, habe das Grundstudium gemacht, da hast du viel mitbekommen, so Sprachtraining, Sprecherziehung, Körperbewegung, Auftritt, Wirkung, Kommunikation und so. Das war gut und konnte da so ein bisschen dann für die Zukunft so ein bisschen was mitnehmen.
Mhm. Gab es damals ein Casting für Non-Live, zu dem du gegangen bist?
Ja, gibt es nicht mehr. Das war die Agentur, glaube ich, Seegang oder so. Damals von Markus Wolter. Und Markus Wolter ist ja jetzt ein großer Mann im Business. Genau, der hat eine Agentur gehabt. Da war ja dann auch Geschäftsführer da bei uns gewesen. Und da gab es in Hamburg gab's ein Casting. Und da bin ich nach Hamburg geflogen, weiß ich noch, und war beim Casting.
Kanntest du die Spiele da schon? Im Endeffekt ist ein neuen Live aus dieser Call-TV-Schiene, die es auch bei RTL 2 gab, so ein bisschen raus entstanden, dann über TM3, wo dann große Bereiche und große Programmflächen dann schon refinanziert worden sind und dann hat man ja TM3 umgewandelt zu neuen Live. Kanntest du das ganze Konzept schon oder bist du da relativ naiv an die Sache rangegangen zum Casting?
Also ich habe mir natürlich so ein paar Wochen und Monate vorher das immer so ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, so Gott, was sind das für Freaks, ey, die sitzen in so LED-Studios, so alles beleuchtet und alles so ein bisschen auf Glitzer und ich sag, yes, das ist Maria, ich will irgendwie anders machen. Und dann wusste ich schon, dass es da um Spiele geht und soll jemand anrufen und da eine Lösung nennen. Und dann, wenn die Lösung falsch war, dann haben die gesagt, nein, ist leider falsch, der nächste bitte. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, das ist ja wie hier so Fließband, so wartezimmermäßig, wie langweilig ist das denn? Und der Thomas Schürmann war ganz gut, den habe ich natürlich auch damals schon gesehen und habe gesagt, der macht es ganz gut. Grüße gehen übrigens raus an Thomas, ich bin heute immer noch, ist übrigens einer der wenigen, mit dem ich noch in Kontakt bin. Und habe gesagt, so wie der würde ich es ungefähr machen, nur halt witzig.
Genau, der Thomas war ja eher der Seriöse, ne? Der, genau.
Naja, nur weil er einen Anzug und eine Krawatte angezogen hat.
Ah ja.
Er hat auch ein bisschen ruhiger gesprochen, so.
Fandet genau, ihr? Aber da waren ja durchaus damals, ich kann mich erinnern, in der Anfangszeit waren so Leute wie Florian Schröder, die da moderiert haben, heute im ARD-Buffet seit vielen Jahren. Oder?
Echt, das wusste ich nicht.
Ja, im ersten
noch
Jahr.
Noch nie gehört, Florian Schröder, noch nie gehört.
Ja, ARD-Buffet seit vielen Jahren hat mal bei, als es noch TM3 war und gewandelt ist, hat damals noch Call TV moderiert.
Ach,
und,
weißt du, mir hat sich, also ich ja. weiß es von der, ach, sag schnell, wie heißt sie denn? Die im Dschungel war und die Freundin ist vom Harpe Kerkeling.
Isabel Varell, ja, genau. Isabel ja,
die ja genau. Ich habe selber kennengelernt, mit der habe ich viel Spaß gehabt, auch im Backstage, in der Maske. Und die hat ja eine richtig coole Karriere hingelegt. Also die haben es alle besser gemacht als
ich. Ja, und ich muss sagen, in der Anpassung, ich fand zum Beispiel Michael Kossler genial. Auch wenn ich im Nachhinein gehört habe, dass die Anrufzahlen und so weiter alle miserabel waren. Aber alles auf Rot mit Michael Kossler, das war ja. Entertainment pur. Aber ja. Überlege damit mal, konnte man nichts verdienen.
Entertainment war. Überlege mal, wenn das Entertainment war, ach du großer Himmel.
Genau, aber auch so Namen wie Adida Kuras waren von Anfang an dabei. Ich glaube, ja. ihr seid auch, über die Jahre ist da eine gute Freundschaft entstanden.
Die hat ja auch schon RTL 2 das gemacht, ne? Die ist dann auch mit zu, von RTL 2 mit zu 9 Live damit gewechselt.
Ja, die hat das auch schon Call TV gemacht. Die hat auch parallel so das Geständnis bei ProSieben gemacht, als dann Arabella weg war, hat sie tatsächlich eine eigene ProSieben-Sendung gehabt. Es war nicht so ganz so lang, aber immerhin. Und dann hat sie so ein paar Sachen gemacht für RTL 2 mit Milski zusammen.
Genau, unser aller Jürgen. Jetzt muss ich in der Zeit, ich meine, du warst, wenn ich mal kurz, muss mal kurz nachrechnen, du warst 7 Jahre bei Now Live. Und das ist eine lange Zeit. Wir wissen alle, täglich Live-Fernsehen, mehrere Stunden. Gibt es dort Situationen, an die du dich besonders gerne erinnerst und Situationen, wo du sagst, oh, das hätte ich mir allerdings auch sparen können?
Ja, also so Sachen hast du immer mal. Also erstmal ist es so, dass ich natürlich zu dem immer stehe, was ich mache und was ich tue. Und wenn du sehr jung bist und sehr viel Energie hast und die Regeln auch noch nicht so gut kennst in diesem Business, dann kann es auch mal sein, dass du gegen eine Wand läufst und dir eine blutige Nase holst. Aber
das musst du erklären. Inwiefern? Was meinst du mit blutiger Nase holen?
Das habe ich konsequent durchgezogen, möchte ich sagen. Naja, wenn ich Leute auf den Schlips getreten bin, ja, oder denen zu nahe gekommen bin mit meiner verbalen Kommunikation, dann war das schon so, dass das vielleicht nicht ganz so geschickt war von mir, sag ich mal.
Meinst du jetzt die Kandidaten oder hausintern quasi?
Nee. Ich meine Zuschauer, Leute, die ich dann auch mal angegangen bin vor der Kamera und so. Da gab es ja auch Momente, wo ich so ein bisschen vielleicht über die Stränge geschlagen bin.
Zum Beispiel? Also gibt es da Beispiele, wo dann auch Kandidaten dann nochmal auf 9 Live zugegangen sind und gesagt haben, hey Leute, so aber auch nicht?
Nee. Kandidaten nicht. Zu den Kandidaten, den habe ich immer den Teppich ausgerollt, wenn die gewonnen haben und so, die Anrufer, das war immer cool. Aber ich habe dann irgendwas auseinandergenommen. Wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden war, dann habe ich gesagt, hier, das Haus XY beispielsweise, bei dem ich was bestellt habe, ist scheiße. Weil die liefern Kacke und wenn sie es liefern, ist es kaputt.
Während man am Hot Button wartete quasi, dann so hat man ja so ein bisschen Stories erzählt und
genau, also dann hast du auch mal verbal die Keule rausgeholt und das Ding war halt, dass du natürlich auch so ein Forum hattest, was kritisch mitgelesen hat und alles aufgenommen hat, was du gesagt hast und alles weitergeschickt hat an die Aufsichtsbehörde vom Fernsehen oder an die Leute, an die es gerichtet war. Das heißt also, das waren so die Petsliesen des Senders, die da zugeschaut haben, weil alle anderen das ja gar nicht gesehen haben. Genau. Aber die das so kontrolliert haben, die haben da fleißig mitgeschrieben damals und haben dich dann auch mal in was reingeritten. Und da war ich einfach zu naiv gewesen damals. Das würde ich heute anders machen.
Wir erinnern uns alle an die grünen Gnome und so Geschichten, ne? Genau, das waren da so Sachen, auf die du dann auch in der Live-Sendung eingegangen bist. Und glaube ich, wo du heute sagen würdest, da habe ich mich einfach auch verleiten lassen, oder? Also
ja, wobei ich das heute auch so machen würde. Also wenn heute irgendjemand mir Unwahrheiten an den Kopf schmeißt, also wenn jemand sagt, du pass auf, das finde ich nicht in Ordnung, was da damals gelaufen ist, kann ja sein, damals bei 9 Live waren ja auch Spiele, wo die Lösungen sehr, sehr schwierig waren, wo du nicht drauf gekommen bist, darüber kann man immer diskutieren, bin ich der Erste, sagt, alles klar, war nicht lösbar oder war nur schwierig lösbar. Dann sage ich aber immer, damals gab es 40.000 Euro für diese Lösung, deshalb darf die Lösung auch schwer sein. So. Aber es ist natürlich so, dass es dann natürlich dann immer Kritik in irgendeiner Richtung gibt, aber ich würde das immer wieder machen, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der einfach nur ärgern möchte. So, aber ohne wirklich ja, ohne Diskussionsbasis. Niggemeier zum Beispiel ist ein großer Journalist in Deutschland, der für die FAZ, ich weiß gar nicht, ob der noch für die FAZ schreibt, der hat mal einen Bericht über mich geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und dann war das so grenzwertig, fand ich. Ich fand das wertig, weil das war Krawalljournalismus und er sieht sich eigentlich als sehr klarer Journalist und so und ich fand es ein bisschen krawallig und habe das dann zitiert in der Live-Show.
Ja, ich meine, er ist ein Medienjournalist, aber ich sag mal, Butter bei die Fische, ich meine, ich bin auch schon bei 9 Live durchgekommen und ich kenne auch jemanden, der tatsächlich schon sehr
viel... Du warst Geld, das.
Ja, also, ohne Witz, also man, das kann man hier wirklich mal klarstellen, also es war zumindest nicht alles gestellt oder gefaked oder sonst was oft unterstellt, ich kam durch. Ich habe zwar verloren, aber gut, aber ich kenne auch jemanden, der bei diesen Kisten schon ganz, ganz viel Geld gewonnen hat, aber auch ganz viel Geld verloren hat. Wenn du da vor der Kamera stehst und du hast es gerade selber gesagt, die Rätsel, die waren zum Teil Quatsch, die waren auch zum Teil unlösbar und da waren Antwortvarianten dabei und da kannst du jetzt kommen mit 40.000 oder sowas, ja, okay, aber da sind Leute dazu gebracht worden, anzurufen. Und du stehst da vor der Kamera und wusstet ihr denn die Lösungen, die da dahinter stecken? Oder wie kam es denn zu solchen Lösungen?
Naja, manchmal habe ich gesagt, ich will die Lösung nicht wissen. Wir hatten dann immer nur einen Lösungsumschlag, damit du einfach aus Eigenschutz dich nicht verplapperst oder irgendwie Hinweise, Tipps oder, weil da geht es ja dann um große Summen. Und aufgrund des Eigenschutzes so habe ich dann sehr häufig auch gesagt, ich will die Lösung nicht wissen. Dann gab es aber auch Momente, wo ich gesagt habe, du pass mal auf, ich möchte gerne mal über die Lösung oder wir haben die Sendung vorher besprochen und auch die Spiele, weil sehr, sehr viele Quizspiele kamen auch direkt aus meiner Tinte beispielsweise. Und dann habe ich aber vorgegeben, welche Lösung wir abkleben. Und zwar so, dass man auf diese Lösung kommen kann. Also da war ich sehr dahinterher, dass man auch Lösungen hat, die der Zuschauer lösen kann. Also wir haben ja auch sehr häufig Fragen gespielt, die offen waren. Ja, nennen Sie mir ein Tier mit einmal H. Und beispielsweise kannst du das abkleben, sodass die Leute deine Lösung nennen müssen, die du hast, oder eben offen spielen, sodass jeder eine hat. Und da kamen ja auch die dollsten Antworten. Ne?
Es waren ja die Spiele, wo ich sage, kann man machen, alles super, da ist der Zuschauer gefordert, mitzurätseln und so weiter. Jetzt gab es aber auch Situationen, nämlich die ja später auch von den Landesmedienanstalten geahndet wurden, so Sachen wie, wir spielen eine Runde mal 8 Stunden lang, ohne einen durchzustellen. Das war in der Tat etwas, wo ich sage, Leute, das ist nicht euer Ernst.
Ja, das gab es doch, wie lange, das ist jetzt glaube ich 15 Jahre her. Also das stimmt, das gab's. Es sind Spiele auch 8-9 Stunden gespielt worden.
Aber wie fühlst du dich da als Moderator? Also fandst du das, irgendwer wird dir das ja mal erzählt haben, pass auf, du musst jetzt da vorne stehen und den Marktschreier geben und weißt aber ganz genau, das wird sich jetzt über Stunden hinweg ziehen. Wie fühlst du dich da als jemand, der das Ganze verkaufen musste?
Also das weiß man nicht vorher, sondern diese Situation entwickelt sich. Normalerweise ist dann so ein Spiel, manchmal dauert das 5 Sekunden und manchmal dauert es 5 Stunden, dann ist es schon lang. Aber in der Regel, das war ja eine absolute Ausnahme. Ich glaube, dass es damals, kann mich nicht mehr so ganz so daran erinnern, aber ich weiß, dass dieses Spiel sehr erfolgreich war. Viele Menschen hatten geglaubt, eine Lösung zu haben und haben angerufen. Und dann wurde tatsächlich in Einzelfällen auch mal Spiele sehr, sehr lang gespielt. Aber das hat man auch nach kurzer Zeit wieder eingestellt.
Ja, 8 Stunden sind es bestimmt, 8 Stunden ist es bestimmt ein extremes Highlight also in dem Sinne, aber auch wenn man schon, wenn das Ganze 2 Stunden geht, das ist ja eine irre lange Zeit, ne? Oder auch wenn dann eben so Antwort, du sagst, es ist Kratiere mit H und dann ist quasi dann eine der gültigen Antworten Homunculus oder irgendwie sowas, ne? Also, wie gehst du da selber aus so einer Sendung oder wie bist du da rausgegangen und hast gewusst, dass so ein bisschen haben wir es da schon die Leute nicht hinters Licht geführt, aber mal zumindest an der Nase rumgeführt?
Also, in den seltensten Fällen. Weil
es der Job ist oder weil du sagst, naja, das ist halt...
Ach, ich habe das damals pragmatisch gesehen, nicht einen Job. Die Leute können anrufen oder es lassen. Teilnahme ist ab 18, wer erwachsen ist, macht mit, wer nicht erwachsen ist, darf nicht mitmachen. Die Leute sind mündig. Wenn wir in diese Diskussion jetzt verfallen, dann geht die Diskussion ins Uferlose, weil dann sage ich dir, was machst du mit dem Alkohol an der Kasse?
Nee, in die Richtung will ich gar nicht. In die Richtung will ich gar nicht. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, in die Richtung will ich gar nicht, sondern vollkommen klar, dass jeder selber ich weiß, wenn er das
anfühlt, wenn Leute bei uns verloren haben oder wenn Lösungen schwierig waren.
Nee, wenn du wusstest, dass die Lösung ein Quatschwort war, das quasi unlösbar war. Wie gehst du da raus? Oder gab es da mal eine Nachbesprechung? Hat man da mal gesagt, Leute, das war ein Quatsch?
Ja, ich gehe da gut mit raus. Aber sag dann auch, wenn ich persönlich Lösungen Quatsch finde, so wie du es jetzt ansprichst, also in Anführungsstrichen Lösungen, die nicht lösbar waren, dann bin ich der Erste, der zur Redaktion damals gegangen ist und gesagt hat, hier, pass mal auf, lass uns mal nicht übertreiben. Sondern lass uns auch schon auch Lösungen finden, die man auch lösen kann, was es ja auch zu Genüge gab. Also damals war es ja so, dass wir Millionen ausgespielt haben, Monat für Monat, Millionen. Also 1,5 Millionen Gewinnsumme pro Monat reicht nicht. Und deshalb war ich da, was das angeht, relativ entspannt. Aber es gab immer auch Fälle, wo die Lösungen natürlich schwer waren und wo man sich selber dann denkt, so boah, ich wäre selber darauf nicht gekommen, klar.
Hast du nach dieser Zeit, als 2011 9 Live ein Ende fand, gesagt, das Thema Call TV ist für mich dann auch durch?
Ja, das, da muss dann einfach ein neuer Schritt dann kommen. Also wir haben das ja sehr, sehr lange auch teilweise wirklich sehr unterhaltsam gemacht. Das war ja so eine, ja nicht Marktführer, aber wir waren ja so eine Galionsfigur im deutschen Fernsehen damals. Und man redet ja heute noch drüber, es gibt ja noch genügend Videos auf YouTube, gerade auch von mir. Und die Generation von heute kennt mich ja gar nicht mehr so aus dem Fernsehen, aber die kennt mich halt von YouTube. Und das ist schon, also diese Gewalt ist schon brutal. Habe ich damals nicht gedacht, reibe ich mir heute auch noch so die Augen. Aber dann irgendwann 2011, dann habe ich auch ein Jahr Pause gemacht und nichts gemacht. Ich habe dann so ein bisschen mich mal um mich gekümmert, habe ein bisschen Sport gemacht, habe meine Schiedsrichterausbildung gemacht, um so ein bisschen Hobby nachzugehen, da hatte ich Bock drauf. Und dann muss natürlich was Neues kommen. Ich hatte damals dann nochmal 2016 oder wann nochmal für Sport 1 so eine Samstagabend Dings gemacht, das war eine Ausnahme gewesen, weil das nochmal etwas Größeres war. Genau, das große Autokrieg. Das war nochmal eine Ausnahme gewesen, aber sonst, die Anfragen kamen immer wieder, logischerweise, aber ich habe dann gesagt, erstens bin ich zu alt dafür und zweitens sollen das andere machen. Es wurde dann vielleicht auch kein anderer gefunden, aber ich habe ja jetzt eine ganz klare Richtung und eine konkrete Richtung. Mache jetzt seit Jahren im kleinen Sinne ein bisschen Teleshopping, mache da Uhren, verkaufe Uhren und verkaufe so ein bisschen Sachen, die schön sind und konzentriere mich ja jetzt auf YouTube und auf Twitch und auf Insta und so.
Genau, da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du bist jetzt der große neue Twitch-Star, munkelt man. Das muss ich nochmal kurz sagen. 1, 2, 3 TV seit 2014, glaube ich, das erste Mal und dann, genau. Ja, eigentlich bis zum heutigen Tage. Und da, muss ich sagen, gibt es viele schöne Entertainment-Momente auch, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht Moderator XY, der austauschbar ist, sondern der hat durchaus Unterhaltungswert. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die sagen, der hat ja das Zeug zum Entertainer, zum Unterhalter. Warum ist dieser Schritt nicht passiert? Zum Beispiel Thomas Schürmann hat man zwischenzeitlich dann mal bei RTL gesehen, bei so einer Clipshow und so weiter. Warum kam dieser Schritt nie, dass du gesagt hast, da will ich jetzt nochmal alles reinlegen und will nochmal gucken, das große Fernsehen zu erobern?
Ja, also mir war das nie wichtig. Also ich musste nie der große Star werden in Deutschland und auch nicht auf der Fernsehbühne. Das war mir Bums. Was ich entscheidend für mich war, ich will Spaß haben und ich möchte finanziell so unabhängig sein, dass ich mir morgens ein Käsebrot machen kann und abends eine Nudelsuppe. So, das war mein Anspruch. Und das hat funktioniert bis zum heutigen Tag und war nicht so dahinterher. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, wir haben da was vor mit dir, dann gerne. Aber ich habe nie Klinken geputzt, nie Türen eingetreten und Klingeln gedrückt und so. Das war mir zu lästig, da hatte ich keine Lust drauf. Und wenn es kommt, kommt es und wenn nicht, nicht. So. Und natürlich sagt man mir ein gewisses Talent nach. Und natürlich ist es so, und das weiß ich selber auch, dass der ein oder andere schmunzelt, wenn ich vor der Kamera stehe und in Höchstform bin. Aber alles zu seiner Zeit und alle, wie sie gerne mögen. Und es wurden dann andere gefragt und wir haben jetzt die großen Leuchttürme, Klaas und wer ist der andere? Namen schon wieder vergessen. Joko und Klaas, genau. Und das sind jetzt die Stars. Wenn mich sowas könnte ich auch. Ein Schreibtisch, Kamera, ein Autor. Du musst von Natur aus ein bisschen witzig sein. Das sind die beiden, zweifelsohne. Ich bin großer Fan von denen. Aber es ist keine hohe Kunst der Fernsehunterhaltung.
Viele haben doch aber gerade auch eben diese Live-Situation, diese extreme Live-Situation bei 9 Live eben ja auch dann versucht zu nutzen. Man muss es ja auch sagen, das ist ja ein Knochenjob, da wirklich vorne zu stehen. Man ist da ständig unter Strom, man hat ständig den Redakteur im Nacken, der ihn vermutlich ständig die Anrufzahlen oder sowas durchgibt und sagt, du musst noch ein bisschen mehr peitschen und so. Kann ich mir vorstellen, dass es echt in enormer Druck ist. War es aber auch dann der Moment, wo du sagtest, aufgrund dieser Erfahrung will ich das vielleicht gar nicht mehr so weiter betreiben?
Also ich finde, dass du Druck überall hast. Also egal, was du für einen Job hast, du hast immer Druck. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, egal wo du bist, ob du Straßenfeger bist, ob du bei der Müllabfuhr bist, ob du bei der Bank bist, du musst irgendwie deinen Job machen und es wird irgendwie gewertet. So, dass wir natürlich danach Zahlen natürlich gewertet wurden und so, kommt nochmal hinzu, dass die Drucksituation vielleicht nochmal ein bisschen verschärft wurde. Mir persönlich war das alles völlig egal. Also ich habe da gar nicht drauf geachtet, Zahlen und Umsatz. Und wenn mir jemand aufs Ohr gesagt hat, gib mir noch ein bisschen mehr Gas, dann habe ich mich in den Stuhl gesetzt und habe erst mit Beinen übereinander geschlagen, 5 Minuten nichts gesagt. Also das war mir völlig egal.
Ein Helge Schneider-Moment.
Ja, genau. Was für mich so ein bisschen schwierig war, mit der Zeit war halt immer diese Nachtschiene. Ich habe ja für Sat.1 dann diese Dinger gemacht, die Quizze und ab und zu auch für Pro7. Die fangen ja dann um nachts um 2 an oder um 12:30. Nachts. Und da geht es dann erst los und du musst eine Stunde hellwach sein. Das war so ein bisschen anstrengend. Aber,
weil dann auch die Konzentration nachlässt oder weil man da einfach nicht mehr in der Lage ist, so auf einem gewissen Grundniveau zu agieren?
Niveau, ich weiß nicht, ob ich da ein Niveau hatte. Aber nein, ich bin um 16 Uhr fitter einfach als nachts um 1. Das ist einfach der ganz normale menschliche Rhythmus bei mir. Fertig. Das hat mir so ein bisschen, das war, fand ich anstrengend. Da musste Red Bull laufen oder irgendein Drink, der auch lecker schmeckt. Da gibt es ja viele von und das ist ja auch nicht immer so gesund. Und das habe ich mit der Zeit gemerkt und deshalb war es für mich auch einfach, du musst viel reden, so wie jetzt auch gerade. Du hast das Live-Programm und das ist anstrengend. Also das glaubt man nicht. Man sitzt dann als Zuschauer so davor und sagt, oh, der ist witzig, der haut immer schön einen raus. Aber das ist über Stunden dann schon anstrengend. Und dann ist es auch mal schön, wenn du mal nichts machst. Oder wenn du sagst, okay, das war's jetzt, jetzt kommt eine neue Seite. Und weil wir ja sowieso gleich auf Twitch zu sprechen kommen, ist es genau so ein Ding. Also wenn ich nicht auf die große Bühne des Fernsehens komme, weil ich das vielleicht auch nicht will oder weil ich nicht angesprochen wurde, und man sieht es ja bei 1000 anderen auf Insta, auf Twitch, egal wo sie sind, auf YouTube, da sind Menschen, die sind echt witzig. Und die haben das Zeug, ein großer Entertainer zu sein im Fernsehen, haben aber nie die Chance bekommen und machen es jetzt halt eben auf Twitch und auf Insta und auf YouTube. Und dann gibt es aber auch genauso Leute, die sie pfosten langweilig sind, unfassbar, und trotzdem ihre hunderttausende Followers haben. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, weil das eigentlich nie meins war mit YouTube, schön, dass da mal Videos sind und so und Twitch und Insta und so, habe ich gesagt, wenn das so viele machen, und auch so viele echt schlecht sind, aber trotzdem erfolgreich. Dann versuche es jetzt auch mal und mal gucken, wie weit die Reise geht.
In dieser Drucksituation, von der du gerade sprachst, da fallen auch mal Fremdworte, die man möglicherweise kennt, aber nicht so meint und die einem dann da rausrutschen. Und du weißt sicher, von was ich spreche.
Ja, einmal jemanden hops genommen.
Im Rahmen der Entertainment-Tätigkeit über die Stränge geschlagen und jemanden als Pädophil bezeichnet, den du eigentlich als Adophil bezeichnen wolltest. Aber die Frage war dann, du bist ja dann damit umgegangen und hast es dann versucht, so ein bisschen in die Bahnen zu lenken, dass du was anderes gemeint hast und so weiter. Aber wie kam es denn dazu, dass du versucht hast, das quasi in einer Art Korrektur, in einer Art Richtigstellung zu machen? Warum hast du nicht einfach gesagt, ey, scheiße, ich treffe mich mit dem auf den Kaffee und wir sprechen mit dem, das war nicht so gemeint?
Ich habe da damals philosophiert, habe gesagt, der XY, der sieht ein bisschen komisch aus, ich glaube, der ist Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, du hast gesagt, dieser Pädophile.
In dem Moment war es dann so, ich gesagt habe, was redest du denn hier für ein wirres Zeug? So für mich. Weil es aber eine Live-Situation ist, kommst du da nicht mehr raus. Oder nicht mehr so gut zumindest. Und dann gab es am Tag später eine Entschuldigung und das wollte ich so nicht sagen. Und ich habe es aber in dem Moment so gesagt. Und dann so wollte ich eigentlich ein anderes Wort sagen, was es dann auch nicht gab. Also eigentlich noch mehr reingeritten, als ich dort war. Damals war das einfach Naivität und habe mich dann auch entschuldigt, auch persönlich bei ihm. Und dann war das erledigt gewesen. Aber
ihr habt es bereinigen können quasi.
Ja, okay. Direkt. Aber das ist natürlich, da gibt es keine Entschuldigung. Du musst halt, damals war ich jung und du musst, wenn du so viele hunderttausende Live-Stunden moderierst und es passieren zwei verbale Entgleisungen, sind das zwei zu viel, aber da war ich noch gut. Wie viele in ganz Deutschland haben Live-Sendungen und erzählen irgendeinen Quatsch und es passiert irgendwas. Sowas darf dann nicht passieren, weil wir sind ja dann am Ende auch Profis. Das ist damals passiert, aber das war damals schon nach einer Woche war das wieder vorbei. Das hat medienmäßig so ein bisschen aufgeploppt, aber das war mir Bums damals.
Das wollte ich wissen, genau. Das wollte ich wissen, ob dir da der Arsch auf Grundeis ging oder ob du dann gesagt hast, das verliest sich irgendwann mal.
Also nein, ich habe mich entschuldigt, ich stehe dazu, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, ich stehe zu meinen Fehlern, niemand ist perfekt, manche Dinge dürfen nicht passieren damals und dann war das relativ schnell abgehakt.
Wir haben es gerade schon gesagt, Max Schradin im Jahr 2021, auch bei 123 TV, gibt es hin und wieder mal 6, 7, 8 Stunden Schichten, wo du bis nachts um 2 deine die Teleshopping-Produkte an den Mann oder an die Frau bringst. Manchmal fällt auch die Telefonleitung aus und manchmal sitzt man da eine Stunde, demoliert den Stuhl oder liest E-Mails vor. Inwieweit sitzt der Redakteur im Ohr und sagt, wir müssen jetzt irgendwie überbrücken, lass dir irgendwas einfallen? Oder denkst du da auch manchmal schon, oh Gott, jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich da nicht irgendwie auch zu viel des Guten entertaine?
Nee, also das ist ja, wer mich auf Sendung schickt, der weiß ja, dass es immer ein gewisses Restrisiko gibt bei mir. Aber ich bin ja relativ ruhig und entspannt. Ich bin ja auch älter und weiser geworden. Wenn solche Situationen passieren, das war jetzt in 7 Jahren, 123 TV, eben dieser kleine Teleshopping-Sender da aus München, gab es mal eine Situation, wo wir tatsächlich technische Probleme hatten, wo ich eine Stunde überbrücken musste. Und dann sagt der Redakteur natürlich dir aufs Ohr, boah, wir haben hier gerade ein technisches Problem, lass dir mal was einfallen, überbrück mal die Zeit. Und das ist natürlich meine Stärke, Improvisation, das ist natürlich geil. Kommunikation oder Interaktivität mit den Zuschauern, was gibt es Besseres, als dass die Leute mir E-Mails schicken auf mein Handy, auf meinen Privataccount, ich lese die E-Mails vor und dann hatte ich 106 Kilo, habe mich nach hinten gelehnt, der Stuhl war nicht mehr so ganz im Leim und es hat einen Knall gegeben und daraus entwickelt sich dann natürlich was. Ich glaube, das kann man auch bei mir auf Insta sehen. Aber daraus entwickelt sich dann was und dann ist es witzig für den Moment. Das darf natürlich nicht überpacen, klar, wie alles nicht. Alles, was zu viel ist, ist zu viel. Aber immer in Maßen. Das ist die Königsklasse. Live-Situationen zu überspielen, da gab es schon Menschen, die haben Bambi gewonnen, weil sie im Fußball-Halbfinale der Champions League überprüft haben.
Ja, genau. Wir haben schon gerade das Thema Twitch angesprochen. Das möchte ich zum Abschluss auch nochmal groß erwähnen. Seit Wochen kann man auf Insta sehen, wie du einen Raum umgestaltest. Ich weiß gar nicht, ist das ein Kellerraum? Oder
ist ein Kellerraum, oder ist, ja. Ist ein Kellerraum, der übrigens keine Heizung hat, wo ich jetzt gerade drin sitze und ich mir echt überlege, ob ich hier so ein Heizstöfchen, so ein elektrisches reinmache, weil das ist echt kalt.
Ich kann es dir nur empfehlen, ich habe einen Studio-Dachboden, der ebenfalls nicht beheizt ist. Ein Heizlüfter bringt Wunder.
Und man sieht seit Wochen, wie du diesen Raum umdekorierst, Lichtanlage einbaust. Du sagtest, die PCs sind noch auf dem Weg, das passiert alles demnächst. Die Internetleitung wird konfiguriert sozusagen. Was erwartet uns demnächst auf Twitch? Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2. Ohne dass du jetzt, sag ich mal, dort schon irgendwas groß geleistet hast, folgen dir schon über 400 Menschen. Gibt dir das den Ansporn, dass das mit Twitch echt eine große Sache werden kann?
Also, es ist so, dass ich natürlich bei mir schreibe, also mir schreiben ja dann auch viele und sagen, boah, das ist ja viel zu professionell. Du bist ja schon professioneller als Knossi mit deinem Studio, der macht ja immer noch aus dem Wohnzimmer und so weiter. Jeder hat so seine Art zu starten. Und bei Twitch ist es so, dass ja viele Menschen, die man überhaupt nicht kennt, irgendetwas machen und nach 2 Jahren deutschlandweit berühmt sind über diesen Twitch-Kanal und 100.000 von Followern haben. Ich starte ja auf einer gewissen Ebene. Ich persönlich habe ja einen gewissen Anspruch an mich selber. Das heißt also, das Licht sollte stimmen. Die Computer und die Technik sollte stimmen, dass ich nach meinen Bedürfnissen, das, was ich vorhabe auf Twitch, auch umsetzbar ist. Das macht keiner, der gerade mit Twitch anfängt. Der hat ein Handy, setzt sich in die Küche, dreht eine Zigarette, macht einen Kaffee und geht live und hat 25 Zuschauer. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, 25 Zuschauer, damit habe ich kein Problem, aber das Umfeld und das Ambiente für den Zuschauer soll schon auf meinem Standard sein. Und ja, es ist so, ich habe über 400 Follower bei Twitch, obwohl noch nicht ein Video irgendwie am Start war. Das ist verhältnismäßig viel, weil ich mich damit nicht so auskenne, sagen viele, dafür, dass du noch nichts gemacht hast, ist das schon mal ordentlich. Wo soll das hingehen, wenn du mal live gehst? Ich erwarte nicht. Ich habe da Bock drauf, das habe ich auch den Leuten schon bei Insta gesagt. Und ich warte einfach mal ab, was da kommt. Ich habe da so ein bisschen so ein Programm für mich entwickelt mit meinem Team zusammen, was wir machen werden. Und ich bin natürlich auch bei Twitch und ich schaue mir das an, was andere machen. Und ich finde da sehr viele sehr gut, aber ich finde auch sehr viele unfassbar schlecht. Und dazwischen bin ich. Und deshalb glaube ich, dass das nett werden kann für den
Zuschauer. Ja, aber was willst du denn jetzt zeigen?
Also, ich werde natürlich die breite Seite machen. Also, ich werde Just Chatting ist ja so das Hauptding bei Twitch. Ich werde natürlich auch mal Gaming-Spiele spielen, aber das machen andere, die es besser können. Das sind Hunderttausende, die irgendeiner stumpf Minecraft spielt. Das ist nichts für mich. Unscharfe Bauklötze aufeinander zu stapeln, das ist für mich nicht unterhaltend. Aber unterhalten ist zum Beispiel Reaction-Videos. Das ist für mich Unterhaltung. Und das sind sehr viele, die das sehr cool machen. Und ich muss gestehen, das Große, also das wirklich große Twitch-Menschen, ohne jetzt Namen zu nennen, meine Videos nehmen und die kommentieren von YouTube und 10, 15, 20.000 Zuschauer haben, die sich auf die Schenkel schlagen. Und deshalb werde ich natürlich auch teilweise meine Hauptstars von YouTube selbst natürlich als Reaction-Video selber Revue passieren lassen mit den Live-Zuschauern. Also das wird es geben. Es wird natürlich Gewinnspiele geben. Ich habe das mal bei Insta so ein bisschen getestet. Es wird natürlich Quizspiele geben bei mir, aber ohne, dass irgendjemand irgendeinen Nachteil hat. Das heißt also, die Leute können schreiben, mir im Chat oder im Privatchat mir die Telefonnummer schicken und ich klinge die raus und rufe sie an. Und dann werde ich sie live in die Twitch-Sendung stellen und dann spiele ich mit denen irgendwelche Spiele und dann gewinnen sie was bei mir. So, das heißt also, die müssen auch nichts bezahlen dafür, sondern es ist einfach nur just for fun. Wer Spaß hat, was zu gewinnen bei mir, kann sehr, sehr coole Preise gewinnen. Also ich habe ja, weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt so einen Ehrenhabicht in Gold, es ist so eine Goldtrophäe.
Ja, genau. Einmal ist er schon verlost worden jetzt.
Genau. Es wird Merchandising geben, coole Sachen wird es geben, die man natürlich bei mir dann im Shop auch kaufen kann, aber die ich natürlich auch verlose und unter das jage. Und das ist ein Investment, was ich gerne mache, weil die Leute natürlich auch Bock haben sollen und Spaß haben sollen, bei mir was zu gewinnen.
Super, man findet dich auf Twitch unter dem Namen Real Schradin, ist das richtig?
Korrekt. Real Schradin wird sich nochmal ändern, es wird dann irgendwann zu Maximal Schradin gehen. Das ist der Name, den ich dann habe, aber aktuell Real Schradin, da findet man mich.
Es hat mich oder uns sehr gefreut, dass du dich unserer Gesprächsrunde gestellt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Twitch, mit YouTube, mit 123TV und wer weiß, wie hat doch ein Slotty Huber schon gesagt, manchmal beginnt die Karriere auch erst mit über 50. In diesem Sinne, Dankeschön, Max Schradin.
Ja, vielen Dank, euch eine gute Zeit.
So, genug gequatscht für heute.
Das war sehr beeindruckend.
Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
Stark, das ist ja wundervoll.
Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.